Augsburg, meine Stadt.
Der Interview-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Gneuke und ich spreche mit inspirierenden Menschen aus unserer Stadt. Mein heutiger Gast ist Dominik Kahl. Er ist der Gründer von Ocean Matra. Wenn man seinen Instagram-Feed anschaut, sieht man Traumstrände auf Bali, Schildkröten, Surfen, das Good Life. Aber man sieht auch die Realität dahinter, Berge von Plastikmüll. Und genau dagegen möchte er etwas tun. Also gründet er eine Firma, verkauft Handyhüllen und verspricht, für jedes Produkt sammeln wir 1 Kilo Plastik aus dem Ozean. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Möglichkeit.
Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
Das passt gut, ja.
Sehr schön. Dann fangen wir mal mit dem Namen eurer Firma an, weil ich finde, das passt ganz gut. Ocean ist klar, Ozean. Mata, wenn ich es jetzt richtig nachgeschaut habe, bedeutet auf Indonesisch Auge. Man kann also jetzt im übertragenen Sinne sagen, du wirfst ein Auge auf den Ozean. Nimm uns mal kurz dahin zurück, wo alles begann. Was war so der konkrete Moment, an dem du gesagt hast, okay, ich mache jetzt was gegen die Verschmutzung der Meere?
Mhm. Ja, also erstmal Ocean Mata, wie du schon gesagt hast, das Mata kommt auch im Indonesischen als Auge vor. Aber tatsächlich war der ursprüngliche Gedanke eigentlich, dass das von der Stadt Mata da kommt, wo ich so das erste Mal eigentlich die Idee gehabt habe, Plastikmüll zu sammeln. Das ist eine kleines Dorf in Sri Lanka, da war ich damals zum Surfen unterwegs. Und da fängt eigentlich schon so ein bisschen die Geschichte an. Ich war so viel zum Surfen unterwegs, dann eben zuerst in Sri Lanka, dann in Indonesien. Und gerade in der Stadt Mata, da war halt das so extrem mit dem Plastikmüll. Und ich bin so abends vom Strand heimgegangen, habe irgendwie so 2, 3 Plastikstücke mitgenommen, aber irgendwie, es war halt gefühlt nichts im Vergleich zu dem, was da täglich angeschwemmt wird. Und ja, so entstand eigentlich die erste Idee, was zu kreieren. Eine Handyhülle, eine kompostierbare Handyhülle dann auch. Und damit eben Ozeanplastik zu sammeln, genau.
Jetzt ist es natürlich ein Schritt zu sagen, ich will Ozeanplastik sammeln und ich mache eine Handyhülle. Das ist jetzt nicht erstmal so das, was zusammenpasst.
Ja.
Wie kam da so diese Verbindung?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus meiner Vorgeschichte. Ich habe mir damals, wo ich noch bei Airbus in Donauwörth war, war ich immer so begeistert von Lasermaschinen. Und dann haben wir irgendwann mal selber so eine Lasermaschine gekauft, so ganz günstig bei Alibaba irgendwie für, ja, so ganz günstig war sie, wo ich in dem Alter war, war sie auch nicht, da hat sie, glaube ich, 2000 Euro gekostet. Das war schon viel Geld für mich damals. Aber damit hat es eigentlich so angefangen, dass ich alles Mögliche graviert habe und unter anderem eben auch Handyhüllen. Und dann kam irgendwann so die Story dazu, dass ich eben da in Sri Lanka war, das so gesehen habe und mir dann eben gedacht habe, warum halt nicht die Handyhülle irgendwie nachhaltiger gestalten und dann eben Ozeanplastik damit zu sammeln.
Mhm.
Genau.
Das heißt, Handyhülle nachhaltiger gestalten. Wenn ich das Ganze richtig gesehen habe, dann hast du damit ja als Studienarbeit angefangen an der DHBW Heidenheim.
Genau.
Und hast dann gesagt, okay, die soll kompostierbar sein. Das ist ja eigentlich so der Unique Selling Point, sage ich jetzt mal.
Genau.
Wie lief das damals ab? Haben deine Kommilitonen und Dozenten gesagt, ah ja, jetzt will Dominik die Welt retten? Oder was waren so die Reaktionen?
Ja, ich glaube, wir haben das damals halt einfach so ausprobiert. Das war so ein Gedanke. Und ich habe schon mal woanders eben auch gesehen, dass es solche Materialien gibt. Und wir haben dann damals einfach, wir haben uns nur mit zwei anderen, oder ich habe mich mit zwei anderen Kumpels noch zusammengeschlossen, die dann eben auch dabei waren. Wir waren eben zu dritt, haben das Ganze als Studienarbeit gemacht und dann halt von überall eigentlich so Muster, Kunststoffe bestellt, die eben kompostierbar sind. Dann viel rumexperimentiert, weil halt auch mal so ein bisschen das Problem ist, eine Handyhülle sollte auch flexibel sein oder einigermaßen lang halten. Soll nicht irgendwann zu früh kompostieren, der Hand kompostieren. Und haben halt da eben viel getestet, was eigentlich so das perfekte Material ist, bis wir das dann letztendlich gefunden haben. Und da war die Studienarbeit eigentlich auch schon vorbei. Und dann war halt so der Punkt, gründet man es aus oder lässt man es halt einfach bei der Studienarbeit. Und da habe ich dann eigentlich in dem Moment dann allein weitergeführt. Die anderen zwei, die sind ihrem Job nachgegangen. Mhm. Und habe halt gesagt, ich will es jetzt einfach mal probieren, ob es auch gut ankommt.
Mhm. Das heißt, du hattest dann ein Produkt, du wusstest, okay, das funktioniert so. Wie läuft es dann ab? Suchst du dir dann einfach, schreibst du Firmen an und sagst, hey, ich will das jetzt groß machen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir waren damals schon auf einer Messe in Ulm, war das, glaube ich, eine Kunststoffmesse. Und da haben wir schon nach Herstellern geguckt in Deutschland, die eben uns helfen können, so eine Spritzgussform herzustellen. Da war aber dann auch schnell so dieser Punkt, man hat ja x hunderte Handymodelle beinahe. Also gerade beim iPhone sind wir jetzt, glaube ich, mittlerweile bei 25 unterschiedlichen Formen, die man eigentlich braucht, um so die Palette abzudecken. Und man bräuchte auch für jedes Handymodell eine eigene Form. Und eine Form kostet damals immer bei 20.000 Euro waren wir da circa. Und das war dann auch so der Punkt, wo wir gesagt haben, boah, es wäre jetzt so viel Entwicklungsaufwand, das auch dann diese Form immer weiterzuentwickeln, dass wir dann ich dann damals auch nach China gegangen bin und eben da geguckt habe, weil da gibt's eben schon diese Formen, das ist ja sozusagen, da wird der Großteil der Handyhüllen hergestellt und haben dann praktisch die Formen eben mitbenutzen können. Und dadurch war es halt viel, viel leichter, das einzustarten und auch kosteneffizienter zu starten mit einem kleinen Budget halt. Ja.
Das heißt, ihr produziert auch in China?
Genau, ja.
Okay. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte nochmal ganz kurz bei den Hüllen bleiben. Jetzt als Kunde, euer Produkt ist ja, also euer Versprechen besser gesagt, ich kaufe eine Hülle und ihr sammelt 1 Kilo Plastikmüll. Die Hüllen, du hast es schon gesagt, die sind kompostierbar, bestehen aber jetzt nicht aus dem gesammelten Müll, oder?
Genau, ja. Ja.
Warum eigentlich nicht? Funktioniert es nicht oder ist es zu schwierig?
Könnte man auch machen. Der Gedanke war einfach auch damals so, weil halt auch Handyhüllen im Meer landen können oder ich eben auch schon Handyhüllen am Strand gefunden habe, wie man die Handyhülle eben auch so gestalten könnte, dass sie eben, selbst wenn sie dort landet, weil manchmal hat man es einfach nicht in der Hand, wo der Müll landet, dass sie dann auch zumindest kompostieren kann, also nicht ewig dort bleibt. Und wir haben das auch selber, wir waren Anfang letzten Jahres war es jetzt schon, aber dann in Indonesien haben viele Müllhalden besichtigt und einfach so ein bisschen den Weg des Müllers erforscht. Und es ist wirklich Wahnsinn, was man dort halt alles findet. Und auch deutschen Müll, der unter anderem nach Indonesien exportiert wird.
Also das Plastik aus dem Ozean könnt ihr wahrscheinlich nicht verwenden, weil es auch einfach sich nicht abbauen lässt und ihr das dann sozusagen wieder am Ende in diesen Kreislauf des nicht abbaubaren Plastiks kommen würdet? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Also wir verwenden es nicht für die Handyhüllen, wir verwenden es mittlerweile für so kleine Schmuckstücke, also so Armbänder. Die machen wir aus unserem recycelten Ozeanplastik. Und was wir viel vor Ort machen, ist auch so Mülleimer für die Community, die wir einfach überall aufstellen in der Strandnähe, die wir dann auch entleeren, einfach um so ein bisschen Awareness auch vor Ort zu schaffen und den Leuten halt eine Möglichkeit zu geben, den Müll nicht irgendwo entsorgen zu müssen, sondern halt einfach einen Müll reinzutun oder einen Mülleimer reintun zu können. Und dann wird er eben über uns entsorgt oder recycelt. Mhm. Genau.
Und du hast es vorhin schon kurz erwähnt, eure Hüllen werden jetzt in China produziert. Warum nicht zum Beispiel in Europa? Weil das würde, wenn man jetzt so diesen nachhaltigen Ansatz weiterverfolgt, natürlich CO2 sparen, als wenn man das jetzt in China produzieren lässt.
Ja. Ja, da bin ich auch immer wieder so am Überlegen oder am Gucken, ob wir das hinbekommen können. Die Sache ist wirklich die mit den relativ hohen Kosten für die Spitzgussform. Und wenn wir dann auch kleinere Chargen haben, so wenn man hohe Stückzahlen hat, dann ist Deutschland eigentlich auch preislich relativ kompetitiv. Aber sobald es halt darum geht, dass man irgendwie, dass man viel umbauen muss und viel Personalkosten hat, dann wird es halt auch schwierig, das in Deutschland profitabel hinzubekommen. Und es kommt halt nur dazu, in China sind halt die Leute, die sich wirklich auskennen mit Spitzgussformen für Handyhüllen, weil halt dort einfach so viel gemacht wird. Mhm. Deutschland ist halt eher so für Spezialspritzgussformen oder für, ja, nicht unbedingt Handyhüllen bekannt. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen die Challenge für uns. Und ja.
Also im Endeffekt müsst ihr eigentlich immer gucken, okay, was ist wirtschaftlich und was ist nachhaltig und wo müssen wir Abstriche machen?
Ja, genau.
Ja, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, ehrlicherweise.
Ja, das ist immer so der Spagat. Man will eigentlich so immer so zu 100% das Richtige machen, muss dann so irgendwo das, so diesen Mittelweg finden. Mhm. Man sagt so, ja, so macht Sinn und passt dann auch. Ja.
Mhm. Und wie läuft das dann konkret ab, wenn ich jetzt als Kunde sage, ich habe jetzt für mein iPhone zum Beispiel die passende Hülle bei euch gefunden und ich bestelle die und dann geht ihr los und sammelt Müll oder läuft das eh die ganze Zeit?
Das läuft an sich eh die ganze Zeit. Also wir gucken halt, dass wir das immer so matchen, dass es halt passend. Tendenziell sammeln wir eigentlich eher mehr Müll, als wir sammeln müssten. Und ja, genau. Also das Team ist immer am Start. Mhm. Ja.
Ihr habt da ein festes Team auf Bali, das das
genau,
macht, oder?
Genau, ja.
Wie kam da so der Kontakt zustande?
Das war ich damals auch, wo ich dann 2019 in Indonesien oder auf Bali war. Und nach dem Surfen so ein bisschen nur mit dem Scooter rumgefahren bin. Und dann habe ich durch Zufall bin ich damals an einem Standort vorbeigekommen von so einer Recyclingstation. Und das war damals der Standort von 4Ocean. Ich weiß nicht, ob man die auch kennt. Die machen auch Armbänder und sind relativ groß in dem Bereich. Und da habe ich eigentlich einen Einheimischen kennengelernt, der das Projekt dort in dem Ort mit aufgebaut hat oder diese Recyclingstation mit aufgebaut hat. Habe ihm so ein bisschen eben von der Idee erzählt, dass ich gerne auch irgendwie was machen würde mit Handyhüllen kombiniert und so. Und habe mir damals auch gar nichts so größer dabei gedacht. Irgendwie, wir haben Kontakte ausgetauscht, sind irgendwie immer so ein bisschen in Kontakt geblieben. Aber er hat mir dann damals eigentlich viel geholfen, so die ersten Schritte zu machen, das Projekt in Indonesien aufzubauen, das mit Leuten vor Ort zu koordinieren. Genau, weil das letztendlich für einen Deutschen remote-mäßig schon tricky ist, das dann von Deutschland aus zu regeln.
Ja, die Arbeit stelle ich mir auch schwierig vor. Also die Zusammenarbeit gerade sind ja doch schon einige tausend Kilometer bis dahin.
Ja, ja.
Wie viele sind da vor Ort, die da mit sammeln?
Es sind 7 Leute gerade, ja.
Okay, das heißt tagtäglich laufen die an den Stränden rum und sammeln Müll ein?
Genau, ja. Also eine Person, die macht eigentlich mehr so die Koordination, aber der Rest eben die 6 Leute, die sind an den Stränden in der Recyclingstation, recyceln das Plastik, pressen es zu Kugeln, genau.
Okay, und das ist also so viel Müll, dass diese Personen alle beschäftigt sind die ganze Zeit.
Ja, ja.
Ja, das ist schon krass. In einem Interview hieß es mal, dass rund 40% des Plastiks, was ihr dort sammelt, gar nicht recycelt werden kann.
Mhm.
Was passiert denn damit? Also landet das jetzt mal, blöd gesagt, so einfach auf der Deponie nebenan? Und wie verhindert ihr, dass es dann am Ende nicht vielleicht doch wieder im Meer landet, ihr es nochmal aufsammeln müsst?
Ja. Ja, das ist so ein großer Punkt, der mir auch so ein bisschen immer noch so ein Dorn im Auge ist. Aktuell geht es eine Müllverbrennung, weil das noch so der, meiner Meinung nach, der beste Weg noch ist, dass es halt nicht irgendwie wieder im Meer landet. Wir wollen zukünftig so mehr Richtung Pyrolyse-Technik auch gehen und das ist sowas, was mich schon sehr interessiert, dass wir aus dem Müll den nicht nur einfach verbrennen, sondern da noch mehr Rohstoffe daraus generieren können und da die Recyclingquote eigentlich zu erhöhen. Weil das ist halt so das Ding, ja, 40%, das ist ganz gut, ist besser wie nichts, aber es darf auf jeden Fall noch mehr gehen, ja.
Also mit dieser Technik würde man dann wieder was herstellen können aus dem Plastik oder was genau ist das dann?
Genau, man kann sozusagen den Kunststoff wieder in eine Art Rohöl zurückführen und daraus eigentlich wieder zum Beispiel auch neue Kunststoffe raffinerieren oder auch Benzin oder Diesel oder Treibstoffe generieren. Okay. Dass der Rohstoff wäre halt sozusagen jetzt nicht verloren oder würde halt wieder in den Kreislauf kommen.
Und wie realistisch ist das für so eine Firma eurer Größe, sowas umzusetzen?
Ja, das ist der große Punkt. Es gibt so Anlagen, die sind so im Bereich von 2 Millionen Invest.
Oh.
Und ja, das ist noch ein bisschen so das Thema in Zukunft, wie wir das hinbekommen. Es gibt so kleinere Anlagen auch, aber die sind dann nicht so zuverlässig, sind mehr so Bastelgeräte.
Ja, das glaube ich. Nervt sich manchmal eigentlich, dass ihr von außen so kritisch, wie ich es jetzt auch mache, beäugt werdet, was so das Thema Nachhaltigkeit angeht und es, ich sage jetzt einfach mal aktuell, so das Gefühl auf der Welt herrscht, okay, ganz, ganz vielen Firmen ist es jetzt auch wieder egal.
Mhm. Ja. Ja, das merkt man schon, dass es, ich glaube, so Nachhaltigkeit ein bisschen zurückgerutscht ist. Und ich finde es aber auch schon wichtig, dass man halt auch mal dass du auch uns kritisch hinterfragst, weil letztendlich, ich glaube, es gibt genügend Punkte, wo wir viele Dinge nicht richtig machen. Aber ja, ich glaube, so das Ding ist halt immer so, wenn wir diese 40% haben, dann nächstes Jahr vielleicht 41, 42, immer so ein bisschen halt mehr zu schaffen. Und ja, ich hatte früher auch mal so ein bisschen den Anspruch, weil ich auch mal einen VW-Bus hatte, der einen Dieselmotor hatte. Und dann habe ich mich teilweise gefragt, darf ich überhaupt noch ein Auto fahren mit Dieselmotor? Und ja, ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen das, wo findet man das Mittelmaß? Also ich fahre halt hierher mal viel mit dem Fahrrad und wenn ich dann halt mit dem Auto fahre, dann ist es auch mal okay. Mhm. Ja.
Du legst also dieses Standard, die du an das Unternehmen hast, auch an dich selbst an? Oder nicht ganz so hart?
Ja, ich glaube, das ist so das Ding halt, wie hart ist man zu sich selbst, weil irgendwann würde man sonst gar nichts mehr machen.
Mhm.
Und ja. So halt immer das bisschen besser hinzubekommen, das ist eigentlich so das Ziel, ja.
Wie zufrieden bist du denn von den Anfängen, die ihr hattet, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, bis zu dem Punkt jetzt in der Weiterentwicklung so? Seid ihr jetzt noch nachhaltiger geworden oder habt ihr schon so viel Müll gesammelt, dass du sagst, okay, das hat einen richtig krassen Impact oder wie sieht's aus?
Ja, ich glaube, wir haben schon viel erreicht. Und wenn ich das so am Anfang, wenn ich so zurückschaue, hätte ich das am Anfang, glaube ich, selber nie so gedacht. Und gleichzeitig würde ich aber eigentlich schon gerne einen Punkt weiter sein, so gerne diese Pyrolyseanlage haben. Wir haben auch viel jetzt bei uns eigentlich bei den Handyhüllen optimiert, dass wir unseren Lagerbestand kleiner halten. Dadurch, dass wir jetzt eigentlich erst das Design produzieren, wenn es wirklich bestellt wird. Dadurch haben wir weniger Produkte auf Lager, sind eigentlich auch ressourcenschonender unterwegs. Machen mittlerweile auch in Indonesien eigentlich das komplette Recycling und Produktion von den Armbändern selber mit dem eigenen Team. Das haben wir früher auch eigentlich outgesourced gehabt, oder das hat ein Zulieferer für uns gemacht in Indonesien. Und das ist eigentlich so mein Ziel. Ich mag es halt richtig gern, so eine eigene Produktion aufzubauen mit Maschinen und Anlagen. Und dann kann man da halt richtig fein alles optimieren und dann halt auch immer besser werden. Und ja, genau. Ja.
Und dem gegenüber steht dann natürlich immer der wirtschaftliche Druck, der da ist. Denn am Ende seid ihr Unternehmen und müsst oder wollt, je nachdem, Geld verdienen.
Ja.
Das führt mich so ein bisschen zur wirtschaftlichen Seite. Da lass uns mal kurz auf so eure Strukturen schauen. Ich habe mir natürlich in der Recherche alte Artikel angeschaut und auch eure Webseite angeschaut. Und was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, ich glaube, dass wenn man so von außen drauf guckt, muss ich es einfach ansprechen. Mhm. 2021 in einem Artikel von uns war noch so die Rede von 5 Mitarbeitern hier in Augsburg. 2024 waren es 4. Auf eurer Webseite finde ich jetzt hier so für den Standort in Augsburg gerade noch dich und eine Kollegin. Schrumpft ihr gerade oder muss das irgendwie sein, weil das E-Commerce-Business schwierig ist? Was ist da los?
Ja, muss auch sagen, die Website ist nicht immer ganz aktuell. Ich bin da immer ein bisschen nachlässig beim Pflegen. Das dürfte ich auch mal wieder machen. Genau, also wir sind hier in Augsburg haben wir die Melissa noch im Team. Und die auf der Website ist die Sandra noch, die ist bei uns im Customer Support und haben da noch 2 Leute, die jetzt die Produktion machen. Das hat man früher eigentlich nicht, weil wir es eben auch mit dem Lager in Ingolstadt gemacht haben. Man muss aber schon sagen, es waren so die letzten 2 Jahre, waren schon ein bisschen Achterbahnfahrt auf jeden Fall. Und ja, habe auch viele Fehler auch damals gemacht, mit zu viel Lagerbestand aufgebaut. Dadurch ist eigentlich auch so ein bisschen die Idee gekommen, den Lagerbestand eben kleiner zu halten, weil wir dann auch Hüllen halt hatten, die dann wirklich auch im Lager eigentlich kompostiert sind, weil wir es einfach nicht verkaufen konnten. Und ja, ich glaube allgemein war es so oder ist ja immer noch so ein bisschen allgemein wirtschaftlich eine schwere Zeit. Und das haben wir schon auch gemerkt am Ende. Jetzt zum Glück geht es wirklich seit einem halben Jahr wieder ganz gut voran. Also seit wir das jetzt wirklich auch umgebaut haben mit dem eigenen Lager. Und ich merke auch, dass es mir wieder mehr Spaß macht, weil ich hatte auch so persönlich in den letzten 2 Jahren so ein bisschen eine Achterbahnfahrt dadurch. Und merke einfach, ja, das ist eigentlich so das, was ich schon immer gern gemacht habe, so Dinge produzieren, Maschinen zu haben und einfach so innovativ was voranzubringen, ja, weiterzuentwickeln.
Da merkt man auf jeden Fall dir an, was du studiert hast.
Ja, absolut. Ja.
Lass uns mal kurz auf die Achterbahnfahrt zu sprechen kommen. Gibt es da so Momente, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt wirklich so ein blöder Fehler, ich bin dem vielleicht auch nicht gewachsen? Oder war dir klar, nee, ich will das durchziehen, ich muss das machen, ich will, plakativ gesagt, die Meere retten?
Ja, ich glaube, das ist, in der Zeit hatte ich schon öfters, dass man so gedacht hat, ob man überhaupt gut genug ist, so ein Unternehmen zu führen oder das voranzubringen. Gerade wenn man halt dann merkt, das geht mal in eine schlechte Richtung oder man hat Monate, wo man keinen Gewinn macht oder Verlust schreibt, dann zweifelt man schon immer so gewissermaßen an sich selber. Das ist sowas, was ich eigentlich auch bei bekannten Unternehmerkumpels oder so merke, dass das ist eigentlich immer so ein bisschen der Punkt, wo es sich entscheidet, ob man dann halt das so schafft, dann auch durchzuziehen. Aber ja, da gab's schon echt herausfordernde Zeiten. Gerade auch so letztes Jahr im Januar haben wir eigentlich so den Jahresabschluss für 2023 fertig gemacht. Der war auch negativ und das war schon so ein Moment, wo ich eigentlich nicht damit gerechnet habe. Und das halt dich dann schon in so eine relativ eklige Lage auch bringt und ja, sehr bedrückend dann auch ist, dass man auch schlaflose Nächte und so hat.
Ja, ja. Das glaube ich sofort.
Ja.
Vor allem, wenn man dann eben auch noch Mitarbeiter hat und für die zuständig ist.
Ja.
Aber jetzt ist es wieder auf dem Weg nach oben. Ihr habt ja auch den Standort gewechselt. Ihr wart früher im Domviertel, richtig nah an der Innenstadt. Und jetzt seid ihr hier in der Alfred-Nobel-Straße, so ich würde mal sagen, schickes Gewerbegebiet.
Ja.
So fühlt es sich jedenfalls an, wenn man hierher kommt. Ist das auch dann damit verbunden, okay, wir müssen ein bisschen kleiner werden und hier ist es irgendwie passender?
Genau, ja. Also wo wir eigentlich, es war mit so einem Grund, dass ich das im Büro fand ich es auch immer nicht ganz so schön, ein bisschen so eine drückende Stimmung, weil es so sehr dunkel war und im Sommer auch immer sehr, sehr heiß durch die Altstadt, keine Klimaanlage und altes Gebäude. Es hat sich alles ziemlich aufgeheizt. Und dann war eigentlich so, es war dann wirklich die Zeit, wo ich geguckt habe, wo kann ich wirklich so eigentlich alles an Kosten mal einsparen, weil es lief wirklich die ersten 2 Jahre extrem gut. Und da war man so ein bisschen, war ich persönlich ein bisschen der Modus so, ja, ich weiß jetzt, wie es läuft, so, und jetzt nimmt man das nur dazu und hier noch jemand einstellen und irgendwie hier noch irgendein Tool und das Büro, und dadurch baut man halt schon ganz schön den Kostenblock auf. Und wenn halt dann irgendwie mal der Umsatz ein bisschen wegfällt oder so, dann kommt halt schnell so ein Druck rein, um diesen Fixkostenblock halt mitzutragen. Und das waren eben so die Zeit, wo ich dann wirklich geguckt habe, so mal alles wieder richtig runter reduzieren. Und dann war es eben auch so, das Büro eigentlich war auch immer eine Verpflichtung. Und dann haben wir uns eigentlich hier erstmal ins Coworking eingebucht. Also super flexibel, einfach nur ein Schreibtisch monatsweise kündbar. Und daraus hat sich das dann eigentlich wieder so entwickelt, dass wir uns jetzt hier einen eigenen Büroraum wieder geholt haben. Und ja, jetzt brauchen wir bald nochmal ein bisschen größeren Platz wieder. Aber einfach wieder so ein bisschen back to the roots und mal wieder sparsam sein, ja.
Mhm. Fehlt dir da manchmal so Unterstützung für Startups? Also so wirtschaftlich gesehen?
Ich glaube, es gibt schon Unterstützung. Es ist das manchmal ein bisschen schwer, das Ganze mit den ganzen Auflagen so hinzubekommen. Melissa macht bei uns jetzt gerade auch eine Schulung, die da auch staatlich gefördert wird. Und das ist eigentlich schon ganz cool. Das hat jetzt auch ein bisschen gedauert, das so hinzubekommen. Aber ja, wenn man ein bisschen guckt, ich glaube, dann gibt es schon ganz gute Förderung. Ja.
Hast du mal überlegt, zu Höhle der Löwen zu gehen? Ist ja auch so ein Klassiker. Hier das coole junge Startup, und in eurem Fall, ihr macht noch was Gutes.
Mhm. Ja, ich habe schon hier und da mal überlegt, habe es aber tatsächlich noch nie gemacht, weil ich weiß gar nicht, wollte es nie unbedingt Anteile abgeben.
Mhm.
Und dachte mir eigentlich immer so, ich möchte gerne alle Anteile selbst so behalten. Wenn es dann wirklich eine Person gibt, die wirklich gut zu uns passt oder zu unserer Vision, dann ja, warum nicht? Manchmal denke ich mir schon immer, als Solo-Gründer ist schon gerade in solchen Down-Phasen schon ein bisschen härter, weil man halt niemanden jetzt direkt hat, der auch im Unternehmen ist, beteiligt ist, mit dem man sich austauschen könnte. Ich habe halt gute Freunde, mit denen kann man sich austauschen. Aber ich glaube, es ist immer was anderes, wenn man so ein Zweiergespann ist. Und praktisch, wenn beide leiden, kann man sich gegenseitig wieder hochziehen. Ja.
Wie war das denn so für dich jetzt du hast ja auch Maschinenbau studiert. Das ist ja jetzt nicht so, dass du danach unbedingt sofort das perfekte Werkzeug hast, um eine Firma zu leiten.
Mhm.
War das dann einfach Learning by Doing?
Ja, das würde viel Bücher lesen, und bin auch glücklicherweise auf viele Leute getroffen, die mich da auch unterstützt haben oder mir Input gegeben haben oder Videokurse auch kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und ich habe halt immer versucht, dann eigentlich sowas halt zu nutzen, und dann, klar, ist es halt am Ende einfach ausprobieren. Ja.
Jetzt leitest du also aktuell ein kleines Team und natürlich auch noch das Team auf Bali, haben wir schon vorhin mal kurz angesprochen. Ich hatte mir rausgeschrieben, so knapp 11.000 Kilometer Entfernung. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich ungefähr hin.
Ja.
Wie läuft denn das so, was die Arbeitsweise und auch Zeitverschiebung und alles Mögliche angeht?
Ja, wir haben an sich, also relativ simpel aufgebaut. Wir haben immer unsere WhatsApp-Gruppe, da sind alle drin, und dementsprechend, ich muss dann halt immer gucken, dass ich einigermaßen früh dem Team schreibe, weil bei denen ist jetzt 6 oder 7 Stunden plus. Und so können wir das eigentlich immer ganz gut über WhatsApp koordinieren oder halt Videocall. Und dann eigentlich immer einmal im Jahr bin ich vor Ort und bin dann immer so 1, 2, 3 Monate vor Ort. Und da geht es eigentlich darum, halt wieder irgendwie Produktion zu verbessern, andere Maschinen zu kaufen. Dieses Jahr haben halt viel geguckt, wie wir die Armbänder besser selber produzieren können im Ort.
Mhm.
Und genau.
Also das heißt, ihr habt vor Ort auf Bali, habt ihr so eine Recyclingstation, eine eigene,
genau,
wie ich es jetzt so rausgehört habe, und dann eben die paar Leute, die mit Müllsäcken am Strand rumlaufen, um dieses Bild nochmal zu bedienen.
Genau.
Die laufen dann morgens los, die wissen von euch, wie viel sie sammeln müssen, oder machen sie das dann so müssen im Monat ungefähr dieses Ziel erreichen?
Also die sammeln eigentlich so viel, wie sie finden, reporten es das an uns, und ich gleiche es dann letztendlich ab. Also wir machen es eigentlich nicht so, dass wir da jetzt, also klar, die haben so ihr Ziel, was sie circa immer erreichen sollten, Aber wir machen das jetzt nicht so auf Tagesbasis. Heute 150, morgen 300 und genau, sondern es ja einfach so viel wie geht, so viel wie da ist
ja.
Und so lange wie der Tag geht.
Okay, und das wird dann eingesammelt, wird zu dieser Recyclingstation gebracht. Das, was recycelt werden kann, wird verwendet. Der Rest kommt auf die Deponie, wie wir gehört haben.
Verbrennung.
Verbrennung,
ja.
Genau.
Ja.
Und aus einem Teil davon macht ihr dann noch die Armbänder.
Genau. Also aus dem ganzen Teil, was man eben wirklich recyceln kann, mechanisch recyceln kann, den recyceln wir. Und daraus machen wir dann eben die Armbänder und die Mülleimer. Ja.
Wie viel Müll ist es denn, was ihr da so sammelt? Kann man das irgendwie beziffern in Tagen, Wochen, Monaten?
Es sind pro Tag immer so an die 100 bis 300 Kilogramm. Ja.
Reiner Plastikmüll?
Ja.
Das ist schon absurd.
Also es ist schon auch, wir sammeln auch zum Beispiel viel Textil. Es liegt auch immer viel Textil mit rum. Können wir auch nicht recyceln, wird auch mit verbrannt. Ja, viel Windeln gibt es auch immer vor Ort. Ja,
krass.
Das finde ich auch mal verrückt, ja. Aber ja, Textil kommt auch sehr, sehr häufig vor. Autoreifen, Motorradreifen, alles Mögliche.
Ja. Das ist wirklich verrückt. Okay, lass uns nochmal kurz zu dir zurückkommen.
Ja.
Wir haben es schon gehört, bist studierter Maschinenbauingenieur. Du warst bei Airbus in Donauwörth, bei Airbus Helicopters.
Aha.
Wie hat denn so dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich gebe jetzt meinen Job auf und verkaufe Handyhüllen?
Sehr gut, ja. Ja, nee, das war eine ziemliche Herausforderung auch. Oder mein Umfeld war ich eher so eingestellt, ja, du bist verrückt, den sicheren Job bei Airbus wegzugeben. Und es war ja auch so eine Betriebsingenieurstelle, war ja eigentlich ganz cool auch. Und ja, also das hat lange gedauert. Ich hatte zum Glück oder habe immer noch meinen bester Kumpel, wo ich dir vorhin schon erzählt habe, aus Karlsruhe, der ist auch selbst Unternehmer und der hat mich da auch immer so ein bisschen gepusht. Wir machen das jetzt eigentlich auch schon seit, ich glaube 2018, dass wir fast täglich telefonieren, immer so mittags eine Viertelstunde. Und das hilft schon viel, wenn man einfach in seinem Umkreis so Leute hat, die das auch miterleben, die auch denselben Weg eigentlich gehen. Und ja, genau.
Wie haben deine Eltern reagiert?
Ja, die fanden es auch am Anfang eher nicht gut, aber ja, irgendwann haben sie gesagt so, ja, mein Gott, bist alt genug.
Der Klassiker.
Ja, genau.
Hilft dir das Studium überhaupt heute noch so? Also jetzt so im täglichen Arbeitsleben, du hast schon gesagt, du baust gerne so Produktion und Maschinen auf, da bestimmt, aber ist ja auch viel jetzt, ja, Gründeralltag, den du hast.
Absolut, ja. Also es war dann, gerade zur Anfangszeit war es auch viel, würde ich sagen, so BWL, halt zu gucken, dass die Zahlen auch am Ende passen und Mitarbeiter dann eben einzustellen. Das sind so ganz andere Herausforderungen, wie vielleicht ein Maschinenbaustudium lernt. Und Marketing war vor oder ist vor allem für uns schon auch wichtig. Das haben wir auch kaum im Maschinenbaustudium mitbekommen. Aber ja, ich würde sagen, so die Kombination macht es halt ein bisschen aus, weil ich glaube, es gibt halt vielleicht dann nicht so viele Leute, die jetzt Maschinenbau gemacht haben und Marketing in der Kombination dann können und BWL und das irgendwie so alles zu kombinieren, das macht halt irgendwie schon auch Spaß. Und ja, aber ich versuche jetzt auch wieder mehr so in das Maschinenbau-Thema reinzukommen, indem ich halt jetzt so mehr wieder die Produktion eigentlich aufbauen will. Ja.
Ja. Jetzt ist Augsburg nicht Bali, das wissen wir. Heute ist es wettermäßig ja mal ganz nett, aber wie oft denkst du dir so morgens auf dem Weg ins Büro, eigentlich wäre ich lieber am Strand?
Also ich würde sagen, dieses Jahr geht's. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr, wo ich dann diesen Januar-Moment hatte, das war echt so der größte Down-Moment, würde ich so sagen, den ich bis jetzt so jemals hatte. Und da habe ich mir schon öfters gedacht. Ja, wobei, das war eigentlich eh so, dass wir dann im Februar sind wir da nach Bali. Und das hat auch wieder so ein bisschen Ruhe reingebracht, muss ich sagen. So Sonne auch zu haben, schönes Wetter zu haben. Dadurch bin ich ja auch irgendwie ein bisschen entspannter geworden. Und diese Distanz war auch ganz gut mal zu haben von Deutschland. Oder von, ja, dadurch, dass man auch ein bisschen eine andere Zeitzone war, war ich irgendwie morgens entspannter. Weil damals war ich irgendwie morgens immer so super angespannt, wollte eigentlich nicht aufstehen, aber wollte irgendwie doch aufstehen, weil ich ja das Unternehmen voranbringen will und jetzt nicht in diesem Opfermodus bleiben will. Und ja, das war so viel innerer Konflikt, was ich da aufgebaut hatte.
Hast du dir dann auch irgendwie Hilfe von außen geholt oder hast du gesagt, nee, ich kämpfe mich da so durch?
Da zu dem Zeitpunkt nicht. Oder da war meine Freundin war viel für mich da auch. ich habe mir ein Jahr zuvor, habe ich mir mal schon Hilfe geholt über so Online-Plattform. Mhm. Das war ja auch ganz cool, weil der Psychologe war auch Unternehmer.
Ah, ja.
Hatte mal eine Insolvenz und konnte dadurch so sehr gut die Lage nachvollziehen. Und das hat viel gebracht, aber ja, genau.
Ja, ich glaube, gerade in solchen Phasen sind solche Angebote immer sehr, sehr hilfreich. Also ich kenne das noch aus dem Studium, da hatte ich auch mal sowas oder so eine Phase. Das ist dann schon sehr gut, wenn es da solche Angebote gibt, auch gerade von Leuten, die da irgendwie connecten können.
Aha.
Jetzt hast du wie viele Jahre Unternehmertum hinter dir?
Ja, wenn man jetzt so Ocean Marta betrachtet, dann kommst du jetzt eigentlich in das sechste Jahr, Anfang 2020 angefangen.
Und wenn du so zurückblickst, was waren so die Sachen, wo du sagst, okay, das habe ich von Anfang an richtig gemacht und okay, da war ich sehr lange auf dem falschen Weg?
Ich glaube, Marketing haben wir schon immer ganz gut gekonnt, so die Geschichte zu erzählen, weil das eigentlich schon immer so meine Leidenschaft war und ich nie draus gegründet habe, weil ich jetzt Geld verdienen wollte damit, sondern weil es halt einfach so, es hat mir halt einfach Spaß gemacht oder es war so eine Idee, die wollte ich halt umsetzen. Und dadurch ist, glaube ich, auch die Geschichte so ziemlich passend oder widerspiegelt halt das so wieder, was ich eigentlich auch bin. Und was ich glaube nicht so gut gemacht habe, ja, aber dann so gewisse Überheblichkeit eben zu haben, wenn es dann so gut läuft am Anfang und dann eben schnell zu viel Risiko einzugehen, wo wir dann damals, wo ich so viel Lagerbestand bestellt hatte, weil ich einfach so dachte, so, das geht genauso weiter. Und das hat letztendlich halt dann auch dazu geführt, dass irgendwann das Geld eng wurde, das Ganze irgendwie so ein bisschen ins Wanken gekommen ist und da vielleicht einfach so ein bisschen entspannter ranzugehen und ja, genau.
Du hast jetzt schon so das Thema auch, größer werden, irgendwie so ein bisschen angeschnitten.
Aha.
Wie gibt es denn da so Überlegungen, okay, weiter zu wachsen, weil diese Projekte, die dir so teilweise vorschweben, gerade so was Recycling und sowas angeht, eigene Produktion, dafür braucht man ja Geld und das kriegt man einfacher, wenn man wächst.
Ja.
Wie könnt ihr denn wachsen? Weil aktuell verkauft ihr ja in Anführungszeichen nur Handyhüllen.
Ja.
Und natürlich die Armbänder nicht zu vergessen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist schon an sich ein Riesenmarkt, Handyhüllen, wenn man guckt, es gibt da schon riesige Unternehmen in Deutschland auch, die eigentlich nichts anderes machen als Handyhüllen oder Rhino, weiß nicht, ob man hier Namen nennen darf.
Klar.
Oder Rhino Shield oder Dein Design und so, das sind ja wirklich Unternehmen da, wo auch richtig was geht. Deswegen glaube ich, ist da schon noch viel Potenzial letztendlich. Und ja, so das erste Ziel war jetzt wieder so eigentlich in die Profitabilität reinzukommen, das Ganze wieder auf stabile Beine zu bekommen. Und jetzt eigentlich wieder so, ja, mit neuer Energie diese Produktion aufzubauen, das Ganze effizient hinzubekommen, auch was die Kostenseite angeht, wo auch so ein Problem war. Und dann daraus wieder eben zu wachsen und dann auch mit den Handyhüllen, aber jetzt auch wirklich deutlich größer zu werden.
Mhm. Ja. Wie ist es denn so bei dir? Bist du so der klassische Gründer, dessen Alltag hauptsächlich vom Unternehmen bestimmt wird und der so diese 60, 80 Stunden Wochen hat? Oder kannst du da auch mal sagen, nee, jetzt, ich habe 8 Stunden gearbeitet, heute es reicht?
Sowohl als auch. Also gerade ist es eher so 60, 80 Stunden, weil es mir irgendwie halt Spaß macht oder ich dann manchmal auch nicht aufhören kann. Und es gibt aber dann auch so Zeiten, wo es dann entspannter ist oder wo ich halt dann eher vielleicht dann auch im Sommer, wo ich dann einmal früher rausgehe, irgendwas noch draußen mache. An den Wochenenden versuche ich eigentlich eh immer nicht unbedingt zu arbeiten. Wenn ich gerade Lust habe oder wenn ich ja sonst nichts mache, dann arbeite ich auch. Aber versuche dann eben schon auch irgendwie den Hobbys nachzugehen, irgendwie Kitesurfen zu gehen. Jetzt letztes Wochenende waren wir Snowkiten in der Schweiz.
Cool.
Genau, sowas dann auch zu machen.
Surfen ist aber nach wie vor so der Hauptsport.
Ja, Surfen schon auch. Ja, aber hier ist dann immer so ein bisschen trickier zum Surfen zu kommen.
Warst du in München, also ich weiß gar nicht, ob die Eisbachwelle wieder aktiv ist, das war jetzt eine Zeit lang auf jeden Fall nicht so der Fall. Warst du da schon mal?
Eisbach war ich früher auch viel, vor allem an der zweiten Welle. An der ersten war ich auch ein paar Mal, aber nicht ganz so oft. Ich war auch einmal in diesem Wave-Surf-Town Munich. Das war auch ganz cool, ist halt verhältnismäßig teuer, aber es ist auch mal ganz cool. Und Augsburg gibt es jetzt auch seit kurzem eine Surfwelle. Da muss ich sagen, da war jetzt auch aber in letzter Zeit gar nicht so viel. Ja,
ja gut, aktuell ist ja auch sehr kalt.
Ja, genau.
Da will man auch das nicht unbedingt.
Lieber dann Skifahren oder irgendwie sowas.
Ja. Wir haben am Ende immer noch so eine Kategorie, da darfst du ein paar Sätze vervollständigen. Mhm. Wenn ich heute noch einmal gründen müsste, dann würde ich.
Genau dasselbe machen.
Ja. Auch die Achterbahnfahrt nochmal mitnehmen.
Ja, rein aus Erfahrung ist das, glaube ich, was jeder Gründer irgendwie durchmachen darf. Letztendlich gibt es, glaube ich, nicht so das Geradlinige, auch wenn es vielleicht manchmal so ausschaut, dann letztendlich hat jeder so seine Höhen und Tiefen mitgemacht. Und ich glaube, das braucht so. Also gerade was man aus den Momenten halt, wo man so viel Schmerz hat, eigentlich wieder mitnehmen kann, so rückblickend betrachtet. Ja, ich denke mir dann auch mal so in ein, zwei Jahren, da ist es halt ein Moment in der Vergangenheit und dann passt schon auch wieder.
Wenn ich eine Woche lang Plastik komplett aus meinem Leben verbannen würde, dann?
Dann hätte ich wenig Plastik mehr produziert.
Wäre das was, also ist das sowas, wo du dann auch privat sagst, okay, das ist mein Idealziel, ich kaufe nur unverpackt Laden, ich achte da sehr drauf? Oder sagst du, okay, ich habe schon ein Unternehmen, das Gutes tut?
Ja, ich muss sagen, ich kaufe jetzt selber nicht alles komplett unverpackt. Ich versuche schon drauf zu achten. Muss aber sagen, ich mache es auch nicht bei allem. Also ich produziere auch Plastikmüll und versuche halt auch da, ich sollte das richtige Maß irgendwo zu finden. Oder ich kaufe viel bei der Metro ganz gerne ein, Großpackungen. Da kann es dann auch ganz gut vermeiden, irgendwie mit so einem 10-Kilo Reissack oder sowas. Ja, genau.
Wenn ich nicht gerade die Weltmeere rette, dann?
Dann gehe ich gern surfen, verbringe Zeit mit meiner Freundin, mit Freunden, ja.
Das Klischee über Surfer, das auf mich überhaupt nicht zutrifft, ist?
Boah, dass ich Gras rauche. Also ich rauche es nicht.
Ja, so habe ich schon auch verstanden. An Augsburg nervt mich,
dass der Winter so lang ist. Sommer ist immer schön in Augsburg, Winter ist so ein bisschen schwieriger.
Ja, nachvollziehbar. Wie ist es denn so als Startup in Augsburg? Hat man da manchmal das Gefühl, okay, eigentlich wäre München oder Berlin die bessere Wahl?
Ja, ich war ein paar Mal in Berlin und habe dort Kumpels besucht. Berlin ist so, wäre es nicht meine Stadt. Ist immer so für ein Wochenende okay, dann bin ich auch wieder gern weg. München ist schon nochmal interessant, was so die ganzen Startups angeht. Ich würde mich aber, glaube ich, auch nicht in München sehen. Also ich mag irgendwie halt Augsburg auch von der Größe her, so eine schöne Größe. Und ja, manchmal, und es gibt auch in Augsburg Startups, sind bloß manchmal so ein bisschen schwer da zu erreichen, gefühlt, ja.
Du bist ja auch, finde ich, kann man schon sagen, hier aus der Nähe. Mhm. Wie wichtig ist dir denn so diese Nähe zur Heimat?
Schon auch wichtig, gerade zur Familie und so. Ja, finde ich schon ganz gut.
Aber du bist jetzt schon ein paar Jahre direkt in Augsburg dann, oder?
Ja, jetzt 4 Jahre, ja.
Dann dürftest du den nächsten Satz ganz gut vervollständigen können. Mein Lieblingsort in Augsburg ist?
Oh, westliche Wälder.
Ja. Sehr gut. Ja, da hatten wir schon alles Mögliche an Antworten. Oft auch natürlich so klassisch Altstadt, aber auch schon Rathausplatz und solche Dinge. Aber ja, westliche Wälder ist, finde ich auch sehr schön.
Ja.
Gehe ich immer gerne Radfahren.
Ja, ich auch.
In Zukunft möchte ich
noch mehr Ozeanplastik sammeln.
Auch woanders als auf Bali?
Ja, das auch. Und vor allem, das habe ich auch so ein bisschen gemerkt, eigentlich, war ich so an dem Sprung, dass ich es geschafft hätte, Kitesurfen professionell zu machen, habe so die ersten Sponsoren bekommen, die kleineren Sponsoren. Hat aber dann halt so die extreme Distanz immer zum Meer und es ist schon gut eigentlich, wenn man am Meer wohnt, um Kitesurfen wirklich gut trainieren zu können. Und das möchte ich eigentlich jetzt auch anderen jungen Leuten ermöglichen, also die starten jetzt eigentlich gerade so junge Wassersportler zu unterstützen.
Ach cool.
Und die halt bei ihren Träumen zu unterstützen. Und eine, die jetzt vor kurzem angefragt, die will eine Atlantiküberquerung machen. Mhm. Und ja, die wollen wir jetzt da eben auch mit unterstützen. Und sowas möchte ich eigentlich mehr machen, so junge Leute unterstützen bei ihren Träumen.
Na cool, also dann auch so ein bisschen Sport oder Adventure Sponsoring.
Genau, ja. So hauptsächlich so Wassersport oder ja, die Richtung. Ja. Mhm.
Wie war das damals bei dir mit dem Kitesurfen? Weil du hast ja gerade schon gesagt, du bist ja jetzt nicht am Meer aufgewachsen.
Ja, also ich habe es eigentlich immer viel bei uns an den Baggerseen gemacht und habe es mir damals so ein bisschen selber auch beigebracht, so auf eBay ganz günstigen Kite damals gekauft. Und die Eltern haben es gar nicht so richtig gewusst. Die haben einfach so einen Account gemacht, ich glaube, ich war 12 oder 13. Und habe mir damals auch einen Oberarm gebrochen beim Trainieren. Ja, und habe aber dann eben das Glück gehabt, habe damals so ein bisschen Videos immer geschnitten gehabt, dass ich mich da wo beworben habe für so ein Young Guns Team, hat das damals geheißen, und habe dann da die ersten zwei Sponsoren eigentlich bekommen.
Mhm. Ja. Und wo war das dann, das Team?
Das war eigentlich deutschlandweit verteilt, und dann gab es immer so Trainingscamps, damals in Düsseldorf auch oder in an der Nordsee auch, in Dornumersiel. Genau. Und dann, ja, da war ich aber dann nicht so lang drin, weil ich dann irgendwann rausgefallen bin, weil ich halt dann nicht mehr gut genug war. Und ja, das möchte ich eigentlich anderen ermöglichen, wenn man so Träume hat, dass man die dann auch verwirklichen kann und das nicht unbedingt am Geld oder am Ort scheitert.
Ja. Das heißt, sehen wir dich langfristig am Meer wohnend?
Ich glaube am Meer nicht unbedingt. Also es ist immer so eine zweite Heimat, auch Bali irgendwie. Ich habe aber auch für mich so gemerkt, wo ich längere Zeit dort war, dass es so ganz cool ist, um halt dort eine gewisse Zeit zu sein, aber ich könnte mir niemals vorstellen, dort zu wohnen. Mhm. Einfach weil halt Freunde, Familie hier sind. Und dort ist auch immer so viel Bewegung. Es ist, viele Leute reisen an, reisen wieder ab, man lernt Leute kennen, dann gehen sie wieder. Und das ist einfach so ein schöner Urlaubsort, so für ein, zwei Monate kann man auch mal dort bleiben. Aber ja, die Heimat ist schon hier. Ich würde mich mal freuen, hier dann irgendwann mal in einem See wohnen zu dürfen, so Richtung Ammersee, Bodensee oder sowas. Das wäre so ein Traum noch von mir. Aber ja, genauso hier in der Region.
Und du hast gerade erwähnt, dass ihr gern auch noch woanders sammeln wollen würdet. Beziehungsweise ich habe sie auch in den Mund gelegt.
Ja.
Wo wäre das denn? Habt ihr da schon konkrete Orte im Blick?
Ja, ich finde allgemein Indonesien kann man nur die Nachbarinsel. Java gibt es auch nur relativ viel Plastikmüll, da waren wir am Anfang des Jahres viel unterwegs, haben uns da viel anguckt. Oder auch Philippinen fände ich auch mal interessant. Da weiß ich selber noch gar nicht. Da weiß ich aber auch so, dass es ziemlich viel Plastikmüll gibt. Und ja, das wären ja so die zwei nächsten Punkte.
Mhm. Ja. Du hast, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es noch auf eurer Webseite steht, da bin ich mir jetzt unsicher, aber du hast es auf jeden Fall schon öfter mal genannt. Deine Ursprungsvision ist ja so ein plastikfreier Ozean bis 2050.
Mhm.
Jetzt, das Jahr rückt immer näher und
ja.
Ihr sammelt jetzt auf Bali und habt da schon so krasse Mengen Plastik und die Welt ist so riesig und gefühlt wird es jetzt auch nicht unbedingt weniger Plastik. Ist das überhaupt zu erreichen, dieses Ziel?
Ich glaube schon, ja, weil letztendlich, und das denke ich mir immer bei so einem Punkt, das klingt irgendwie jetzt, klingt so absurd, dass es nicht erreichbar ist. Aber wenn man dann manchmal so zurückdenkt, was jetzt mittlerweile mit KI sich getan hat und so weiter, wo man irgendwie auch gedacht hätte, jetzt haben wir noch irgendwie oder wenn man so 25 Jahre zurückdenkt, was damals so Standard war und was jetzt eigentlich so der Standard ist. Und dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen hätte können, was halt jetzt alles möglich ist. Ich glaube, so wird es auch 2050 sein, dass es da halt Lösungen gibt für die Probleme. Das wird mit Sicherheit nicht sein, dass hunderte Leute am Strand rumrennen, den Müll aufsammeln, sondern es braucht halt so mehr Richtung Pyrolyse oder andere Techniken, um dann wirklich den Plastikmüll in großen Mengen zu sammeln und zu recyceln.
Also du glaubst nach wie vor fest an die Vision?
Ja, ich glaube auch, dass wir sie nicht alleine schaffen würden, dass es halt viele Unternehmen braucht, die da zusammenarbeiten. Aber ja, es gibt ja viele Projekte, die genau an dem arbeiten und dass man das eben zusammen schaffen kann, ja.
Dann wünsche ich dir und auch allen anderen natürlich viel Erfolg dabei, die Weltmeere sauberer zu machen und die Welt ein bisschen besser dadurch. Und kann nur sagen, vielen Dank, dass du da warst, beziehungsweise danke, dass ich heute hier sein durfte. Ist auch nicht so oft der Fall.
Ja, danke schön.
Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.